HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Gerade die Diskussion um das Waldgesetz hat eben gezeigt, dass hier Interessen aufeinanderprallen. Auch die Emotionalitäten, teilweise die Aggressivität der Diskussion. Und deshalb werde ich zum Dialoggespräch einladen.
Man stellt einfach fest, dass halt die Stimmung künstlich aufgeheizt ist. Und ich glaube, das tut letzten Endes keinem gut.
Das ist für die Waldbesitzer, beziehungsweise auch die Yachtpächter. Die möchten natürlich am allerliebsten, dass alle raus sind. Und die Fahrradfahrer sind nur erst der Anfang.
Es ist so, dass in Hessen jede sechste Übernachtung tatsächlich durch Fahrradtourismus entsteht. Wenn man diesen Weg ginge, wäre all das, was in Hessen den Mountainbikern Spaß macht, nicht mehr möglich.
Dass erstmalig jetzt mehrere Personen, wenn sie in den Wald gehen wollen, abhängig sind davon, dass ein Förster oder ein Waldbesitzer dem zustimmt.
Und nachher heißt es dann so, ja, vielleicht kommen dann Schranken und dann müssen wir alle Eintritt zahlen.
Was in Deutschland die Macht von Verbänden bewirken kann, das sah man in diesem Sommer sehr eindrücklich in Hessen. Da formulierte die Umweltministerin an einem neuen Forst-, an einem Waldgesetz und machte sich Gedanken darüber, wer überhaupt den Wald betreten dürfe, auf welchen Wegen, wie breit und ob Gruppen zur Begehung des Waldes eine Genehmigung vorweisen müssten. Wir sind ja schließlich in Deutschland, sowas muss geregelt sein. Als aber die Öffentlichkeit davon erfuhr, stand die Umweltministerin plötzlich in einer Windhose. Es brausten die Mountainbiker heran und machten Lärm. Es blies der BUND und man hörte in der Windhose das Wort Feudalparagraf. Und als dann das Brausen zunahm und die Tannen im Taunus wogten, da suchte die hessische Umweltministerin einen Unterstand und sagte, hier muss ein runder Tisch her. An dem nahmen gestern alle Platz und fassten sich an den Händen und nannten es Dialoggespräch. Die Radfahrer, der BUND, die Ministerin und zahlreiche weitere Gruppen. Was dabei gestern rauskam für den Wald und uns, das ist jetzt unser Thema in HR2 Kultur der Tag. Kampfzone Forst. Wem gehört der deutsche Wald? Kampfzone deshalb, weil man als Wanderer im Vordertaunus schon mal Angst um seine Knochen hat, wenn Mountainbiker in voller Montur und hohem Tempo durchs Gehölz brechen und man sich fragt, dürfen die das überhaupt? Sie dürfen es nicht. Manche tun es aber dennoch. Und deshalb gibt es Konflikte, ziemlich massive sogar. Ehe wir uns anschauen, wie die Mountainbiker und alle anderen gestern weggekommen sind, erst einmal eine Insicht auf eine sehr spezielle Gruppe Waldnutzer. Marius Galler.
Die französische Sprache ist in diesem Fall aufschlussreich. Sie unterscheidet nämlich zwischen WTC und WTT, also zwischen Vélo tout chemin und Vélo tout terrain. Das Vélo tout chemin ist ein Rad für alle Wege, zu Deutsch ein Tourenrad. Das Vélo tout terrain ist ein Fahrrad für jedes Gelände. Es ist folglich zwischen Weg und Gelände zu unterscheiden. Gelände ist da, wo kein Weg ist. Wo kein Weg ist, muss man sich einen suchen. Und genau das wollen Mountainbiker. Sie sind knallharte Individualisten, verschmähen Wege und Touren, die andere sich ausgedacht haben und akzeptieren nur den jeweils eigenen Pfad. Wunderbar funktioniert das natürlich im unwegsamen Gelände, im Wald, in hügeligen Gegenden, wo keine festen Wege angelegt wurden. Dort kommt es auf Geistesgegenwart an, denn das Mountainbike ist das beweglichste der Fahrräder, das die Umsetzung körperlicher Impulse am direktesten erlaubt. Das Rennrad ist auf Aerodynamik angelegt. Der Körper ist ruhig, die Bewegung geschieht vorwiegend aus den Beinen. Beim Mountainbiker ist der ganze Körper beteiligt und so entsteht das Gefühl einer Einheit von Körper und Rad. Der Biker kann blitzschnell reagieren und das erzeugt zumindest die Illusion der Beherrschbarkeit aller überraschend auftauchenden Situationen und Überwindung aller Hindernisse. Selbst bei hoher Geschwindigkeit denkt der Biker, dass er nicht von Technik oder Tempo abhängig ist, sondern mit schnellen Körperbewegungen und leichten Korrekturen jede Lage in den Griff bekommt. Insofern ist es kein Wunder, dass der Mountainbiker zunehmend auch in Großstädten gesichtet wird. Denn machen wir uns nichts vor, Radwege existieren in den Cities nicht wirklich. Entweder die wenigen, die vorhanden sind, werden zugeparkt oder sie werden von irrlichternden Fußgängern ihrer Funktion beraubt. Und so wird dann auch die Fußgängerzone ein Gelände, das durch eine entschlossene Hochgeschwindigkeitsfahrt überwunden werden kann. Womöglich fühlt sich sogar der Biker als Mann der Stunde. Im Extrem einer hohen Geschwindigkeit und unwegsamen Geländes, sozusagen im Angesicht einer latent kritischen Situation, wenn alles zu entgleiten droht, kann er demonstrieren, dass er dennoch alles im Griff hat. Er ist wie ein Broker, der in Sekunden entscheiden muss, ob er ein Aktienpaket abstößt. Mit dem Unterschied, dass der Mountainbiker selbst verantwortlich handelt und autonom ist. Und ist das nicht das wahre Adrenalin? Aus eigener Kraft kritische Situationen zu meistern und es zum Beispiel allen überforderten Politikern zu zeigen, zu welchen Leistungen Geistesgegenwart und Beherrschung führen können?
Der Mountainbiker als Broker, blitzschnell muss er situativ entscheiden und manche entscheiden blitzschnell, downhill zu brettern. Das führt nicht bei allen auf heftige Gegenliebe, die auch im Wald unterwegs sind. Im August flog eine Bikerin aus Bad Nauheim im Wald, 7 Meter weit vom Rad, weil auf ihrer Tour anscheinend ein unsichtbarer Draht gespannt war. Und kurze Zeit später erwischte es einen zweiten Radfahrer. Für einen Zufall hält das niemand, eher schon für einen gezielten Anschlag. Klaus Pradella erzählt Ihnen diese Geschichte.
Das Waldgebiet am Winterstein bei Bad Nauheim gilt unter Mountainbikern als eines der schönsten Refugien in Hessen überhaupt. Lange abwechslungsreiche Trails über Steine und Wurzeln, steil ansteigende enge Pfade, aber auch breite Schotterpisten. Besonders an den Wochenenden treffen sich hier zahlreiche Gruppen aus der näheren, aber auch weiteren Umgebung zu ihrem Sport. Seit einigen Wochen allerdings ist die Freude am Querfeldeinfahren mehr als nur getrübt. Immer wieder haben Mountainbiker auf ihren Fahrten Nägel, Ketten oder andere Dinge gefunden, die einen Radfahrer leicht zu Fall bringen können.
Ich hatte also Nägel im Reifen, aus einem Schussapparat Bolzen, die in Holz geschossen waren. Und zwar wirklich auf ganz schmalen Trails, wo kein Wanderer, kein Jogger sich eigentlich stören dürfte, dass da ein Biker durchfährt.
Bei einem Trail hat es mich auch mal erwischt mit so einem Metallstift. Ne, da wurde ein Brett ausgelegt.
Also ganz besonders finde ich, in den letzten 8 Wochen ist es eskaliert. Also wir haben unglaublich viele Sachbeschädigungen jetzt gerade in den letzten 8 Wochen erlebt. Ist schon erstaunlich, wie viele Leute dann tatsächlich auch davon betroffen sind, die dann, keine Ahnung, nach der Feierabendrunde auf einmal feststellen, huch, 2 Platten, wo kommen die denn her? Gucken, haben Nägel drin, sammeln die auf, bringen die dann teilweise eben zur Polizei.
Ganz besonders betroffen war vor gut 3 Wochen eine Frau. In einem Teil des Waldes kam sie plötzlich auf gerader Strecke zu Fall. Die Folge, sie verletzte sich schwer. Sie und ihre Freunde sagen, weil Unbekannte dort einen Draht gespannt hätten. Die Mountainbiker sind schockiert.
Das ist eine Katastrophe. Ich werde einfach wütend.
Ja, ich finde es erschreckend, dass mit solchen Mitteln gegen Freizeitsport vorgegangen wird.
Bei der Geschwindigkeit vielleicht bei 20 km/h und wenn das ganz dünner Draht ist, das sehen Sie vielleicht 1 Meter vorher und dann ist es schon gewesen. Ne? Dann ist man reingefahren. Dann tut's weh, ja.
Man fährt teilweise mit einem mulmigen Gefühl, wie wenn Steinewerfer auf der Autobahn sind. Macht nicht so viel Spaß.
Man fährt da schon etwas achtsamer, ja, auf jeden Fall. Nicht so unbefangen.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein Draht konnte zwar nicht gefunden werden und auch das Spurenbild ist nicht eindeutig. In der Vergangenheit aber wurden bereits gespannte und abgerissene Drähte im Wald gefunden. Deswegen gehen die Fahnder davon aus, es gibt tatsächlich Manipulationen im Wald. Für die Mountainbiker liegt da nahe, das könnte auch mit den Diskussionen um eine Verschärfung des Waldgesetzes zusammenhängen.
Es hat sich also jetzt im letzten halben Jahr unheimlich zugespitzt. Also ich fahre seit 20 Jahren hier oben rum, habe eigentlich nie schlechte Erfahrungen gemacht, weder mit der Forstbehörde oder mit Wanderern, Joggerern. Aber im letzten halben Jahr eskaliert es einfach.
Ich glaube schon, dass es vielleicht jetzt mit dieser Gesetzesnovelle zusammenhängt, dass es ein Mensch dazu treibt, sich von so einer geplanten Gesetzesänderung vielleicht dazu berufen fühlt, hier den Waldsheriff zu spielen. Ziemlich erbärmlich, muss ich ganz ehrlich sagen.
Dabei sind die Mountainbiker durchaus selbstkritisch. Sie wissen, nicht alle halten sich an die Regeln und nehmen Rücksicht auf die anderen Waldbesucher.
Wenn man sich im Wald bewegt, muss man halt schon Respekt auch davor haben, vor dem Refugium, sag ich mal, des Waldes. Die meisten, möchte ich mal sagen, tun das auch. Es gibt bestimmt viele Leute, die eine kontroverse Meinung zum Thema Mountainbike haben, mit denen ich auch schon gesprochen habe. Die Kritik ganz grundsätzlich ist berechtigt. Es muss einfach Schutzzonen geben, es muss Ruhezonen geben für die Tiere.
Doch die sollten ebenso ausgewiesen werden wie die unterschiedlichen Wege und Pfade.
Wo es momentan drauf hinausläuft, sind einfach Verbote. Es werden Verbote erlassen. Und es müssen eigentlich Leute vom Fach sich zusammensetzen und wirklich Beschilderungen für Biker, für Jogger, für Walker machen, an die sich auch alle halten. Aber hier ist es jetzt eigentlich ziemlich willkürlich in diesem Wald. Ne? Seit über 20 Jahren sind hier wirklich Trails installiert, wo man toll Mountainbike fahren kann. Und wenn da eine ganz klare Kennzeichnung ist, die dürft ihr fahren, die dürft ihr nicht fahren, dann jeder bereit, sich daran zu halten.
Vielleicht haben auch die eben geschilderten Vorfälle bei Bad Nauheim dazu beigetragen, dass sich die Mountainbiker in Hessen so stark organisiert haben. Vielleicht haben auch die eben geschilderten Geschichten zu einer gewissen Aggressivität im Ton beigetragen, rund um das geplante neue hessische Waldgesetz. Jedenfalls sammelte der Verband zigtausende Protestunterschriften und schien damit gut gerüstet für das gestrige Treffen, Dialogtreffen, bei der Umweltministerin in Wiesbaden. Sabine Hart, es dauerte fast 5 Stunden, ungewöhnlich lang.
Das war für uns sehr unerwartet. Also wir dachten, 2 Stunden, möglicherweise 3 Stunden wird man vielleicht brauchen. Immerhin waren 25 Organisationen und Verbände am Tisch. Dann dazu die Umweltministerin mit einigen Mitarbeitern aus dem Ministerium. Also 3 Stunden haben wir ihnen gegeben, aber dass es dann fast 5 waren, hat schon alle überrascht.
Und warum dauerte das so lange?
Es dauerte deswegen so lange nicht, weil man sich heftig gestritten hätte. Zumindest haben alle Beteiligten hinterher gesagt, man hätte in guter Atmosphäre diskutiert. Wir haben auch hin und wieder durch die verschlossene Tür wirklich Lachen gehört. Und man hat gemerkt, da gab es keine verkniffenen Gesichter, weder in der Pause noch hinterher. Aber offensichtlich sind neue Gräben aufgebrochen während des Gesprächs. Zunächst hat man gedacht, naja, die Waldbesitzer wehren sich gegen die Waldnutzer. Da gibt es einen natürlichen Konflikt. Den einen gehört der Wald, die anderen wollen damit was machen und da gibt es Ärger. Aber dann gab es auch eine Kampfeslinie zwischen den Radfahrern und den Wanderern. Also Leute, die im Wald spazieren gehen, die im Wald wandern, fühlen sich hin und wieder gestört von Mountainbikern, die da durch die Büsche brechen. Und das war dann offensichtlich etwas, was noch ein bisschen Diskussion brauchte.
Die eine Gruppe, die dort dabei war und auf die in den letzten Wochen und Monaten viele geguckt haben, nämlich die Mountainbiker, die hatten eine sehr starke Lobbygruppe. Über 40.000 Unterschriften gesammelt, wenn ich recht informiert bin, für eine Online-Petition. Was wollten die?
Die wollten, dass freie Bewegungsrecht im Wald. Sie hatten das Gefühl, mit dem neuen Waldgesetz werden sie verbannt auf breite, langweilige Wege, die nun für jemanden, der sportlich interessiert, mit dem Rad durch den Wald unterwegs sein möchte, tatsächlich uninteressant sind. Und in der Tat hatte das Gesetz, so wie es im Entwurf vorlag, diesen Weg beschrieben und hatte gesagt, ein Mountainbiker darf nur auf einem Weg fahren, auf dem ein Auto ganzjährig fahren kann, was 2 Spuren hat. Also es war im Prinzip eine kleine Autobahn beschrieben und dagegen haben sie sich gewehrt. Sie haben diesen Kampf recht polarisierend geführt. Sie haben auch durchaus überspitzt, haben gesagt, wir sollen aus dem Wald vertrieben werden. Das war nie gemeint, aber so haben sie es formuliert. Und in der Tat sind zigtausende diesem Aufruf gefolgt und haben lange Unterschriftenlisten gefüllt. Die hatte auch der Chef dieser Mountainbike-Initiative gestern dabei in einer großen Wäschebütte. Er hat sie dann aber gar nicht gebraucht. Er hat sie gar nicht rausgeholt. Er hat sie in der Ecke stehen lassen, weil man sich dann doch geeinigt hat. Denn in der Tat, am Ende stellte sich raus, niemand will die Mountainbiker aus dem Wald vertreiben. Das war die eine Erkenntnis. Die andere war aber auch, dass die Mountainbiker sagen, okay, es ist schon richtig, wir müssen auch auf die Schwächeren, die Fußgänger, die Wanderer Rücksicht nehmen. Wir können nicht überall langfahren. Man ist auf dem Weg, sich da wirklich zu einigen.
Aber das war ja schon ein ganz taktisch gutes Mittel, um Eindruck zu erzeugen, wenn man über 40.000 Unterschriften hat, eine Bütt, wie Sie sagen, dann ist das schon mal ein Machtinstrument. Aber das nicht allein. Haben die Mountainbiker nicht auch im Vorfeld des Gesprächs die Reiter auf ihre Seite gezogen?
Genau.
Eben über diese Definition, was ist Weg?
Genau, der Weg gilt ja nicht nur für die Radfahrer. Im Gesetz hätte drin gestanden, dass das auch für Reiter gilt, für Kutschfahrer und auch für Rollstuhlfahrer. Also da gab es noch verschiedene, ich sag jetzt mal etwas kleinere Gruppen, die auch sich angesprochen fühlten und die auch das Gefühl hatten, sie werden da auf Bereiche im Wald zurückgedrängt, die ihnen nicht ausreichen. Aber jetzt ist, glaube ich, ganz entscheidend zu sagen, da sind Missverständnisse ausgeräumt worden, aber nicht nur das. Da ist auch tatsächlich eine Ministerin wieder auf den rechten Weg gekommen, wenn ich das mal so sagen darf, und hat erkannt, es ist nicht möglich, diese große Gruppe von Freizeitsportlern im Wald zu reduzieren auf diese Definition vom Weg. Das Ergebnis ist im Grundsatz prinzipiell, dürfen auf allen festen oder naturfesten Wegen, die es schon im Wald gibt, die Radler, die Reiter und die Wanderer sich gemeinsam bewegen. Wo es eng wird, soll es auseinandergeflochten werden, möglicherweise auch dann mit Sperrung von bestimmten Wegen für bestimmte Nutzungen. Das kann man sich ja vorstellen im Vordertaunus, bevor man sich da über den Haufen fährt, dass man lieber auseinandergezogen wird. Aber durch das Dickicht oder auf neuen Pfaden, die mit GPS-Geräten erstellt werden, zu fahren, das sehen die Mountainbiker auch ein. Das wo, wollen sie nicht und das werden sie auch nicht tun.
Das heißt, es ist jetzt der Zustand wie vor Formulierung des neuen Waldgesetzes. So war es doch auch bisher.
Zurück auf los, ja, auch das kann man sagen. Oder viel Lärm um nichts. Im Endeffekt ist der Versuch, diesen Weg, der bisher schon im Gesetz definiert ist, also da steht, man darf auf Wegen und Straßen mit dem Rad fahren oder reiten, diesen Weg zu definieren, ihn etwas genauer zu beschreiben, der ist kläglich gescheitert oder krachend gescheitert. Und das hat sich gestern an diesem runden Tisch dann ergeben. Man hat sich tief in die Augen geguckt, hat gesagt, gut, Rücksicht müssen wir alle nehmen, aber die Definition, die Beschreibung, eine Maßgabe, wie ist da ein Weg beschaffen, das lassen wir mal unter den Tisch fallen.
Und was steht dann überhaupt noch im neuen Waldgesetz? Was ist dann neu dran?
Ja, das ist dann die Frage. Es ist ja jetzt noch nicht formuliert. Es ging ja auch gestern nicht darum, einen Gesetzestext zu formulieren. Auch da muss man fein unterscheiden, sondern es ging darum, sich mit den betroffenen Verbänden und Organisationen auf den Tenor zu einigen. Leitlinien hat die Umweltministerin das genannt. Das ist dann auch gelungen. Da hat man sich tatsächlich auf 5, 6 Sätze geeinigt. Die haben aber noch nichts damit zu tun, was hinterher im Gesetz steht. Ich nehme an, es wird kein so großer Unterschied sein zwischen diesem und dem vorherigen Gesetz. Ich glaube aber, dass in der Frage, was kann man vor Ort entscheiden, wo kann man sich vor Ort die Genehmigung für einen bestimmten Weg als Mountainbiker holen, dass das erleichtert wird. Gleichzeitig ein anderer Problempunkt aus der Welt geschaffen wird, nämlich dass der Förster oder der Waldbesitzer haftet, wenn sich ein Mountainbiker verletzt auf einem solchen Weg, dass diese Haftungsregelung entschärft wird, sodass man einfach aufeinander zugehen kann und Einigungen leichter möglich sind.
Aber Sabine, wenn es der Status quo ante jetzt wieder ist, nach dem gestrigen 5-stündigen Gespräch, heißt das doch, die Konflikte sind nicht vom Tisch, denn es gibt auch Mountainbiker, die sagen, na klar, jetzt haben wir es sozusagen schriftlich, sie nannten das Leitlinien, wir können die Wälder nutzen. Und die Wanderer werden sagen, im Moment mal, die fahren wir trotzdem in den Rücken rein. Also wo ist der Kompromiss, mit dem sich die Lage jetzt verändert?
Ich glaube, der liegt darin, dass es leichter möglich sein wird, vor Ort Konflikte zu entschärfen, alle an einen Tisch zu bringen und zu sagen, wir haben hier ein Problem, wir müssen bestimmte Bereiche absperren, andere freigeben. Frau Ministerin Puttrich hat es Entzerren oder Entflechten genannt. Finde ich ein ganz schönes Bild zu sagen, die einen gehen da lang, die anderen fahren da lang und man kommt sich nicht mehr in die Quere. Das ist in der Tat, in dem besiedelten Vordertaunus, wo der Wald übernutzt ist sozusagen, ist das an der einen oder anderen Stelle notwendig. Denken Sie nur mal an den Feldberg oder so. Aber in weiten Teilen Hessens, wo immerhin 42% der Fläche mit Wald bedeckt ist, in weiten Teilen Hessens war das nie ein Problem und ist es auch kein Problem und wird auch keins werden. Und da glaube ich, ist es ganz gut, dass man das ein bisschen wieder zurückholt und an den Stellen, wo es Probleme gibt, genauer hinguckt und an den anderen Stellen alle in Frieden lässt, so weiterleben lässt wie bisher auch.
Informationen von unserer Wiesbaden-Korrespondentin Sabine Hart. Wir gehen jetzt erstmal mit der Gruppe Rammstein ins Nadelholz und brauchen dafür weder Genehmigung noch Wegerecht.
Ich werde in die Tannen gehen, dahin, wo ich sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, er steht so schwarz und leer. Weh mir, oh weh, und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich sein ohne dich. Mit dir bin ich auch allein ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden ohne dich. Mit dir stehen die Sekunden lohne nicht. Auf den Nesten in
Was für eine beruhigende Wirkung doch der deutsche Wald auszuüben vermag. In den Tannen dreht selbst Rammstein die Bässe runter. H2 Kultur der Tag. Wem gehört der deutsche Wald? Heute unser Thema. Und ein paar Fakten dazu hat Lukas und Reka für Sie.
Der hessische Wald. Er gehört mehrheitlich dem Land sowie Kommunen und Gemeinden. 3/4 sind im Besitz der öffentlichen Hand. Nur 1/4 ist Privatbesitz. Nicht überall in Deutschland ist das so. In Nordrhein-Westfalen und Bayern etwa ist der Großteil des Waldes in privater Hand. Und wem gehört Hessens Privatwald im Einzelnen? Der größte Teil, etwa 90.000 Hektar, wird von wenigen großen Betrieben bewirtschaftet. Forstbetriebe, die meist eingesessenen Familien gehören. Ein kleinerer Teil sind sogenannte Gemeinschaftswälder. Eine geduldete alte Rechtsform, die manche auf die Völkerwanderung zurückführen. Ortsansässige Bürger halten dabei einen ideellen Anteil am Wald. Sie kümmern sich gemeinschaftlich um Pflege und Bewirtschaftung. Dann gibt es da noch ein paar hundert Adelsfamilien mit Waldbesitz. Zum Beispiel die Riedesels, Freiherren zu Eisenbach. Die Familie gehört zum hessischen Uradel. 27 Familienmitglieder mit Waldbesitz bewirtschaften 14.000 Hektar, gewinnbringend. So viel Wald haben aber nicht alle Adligen. Seit 15 Jahren geht der Waldbesitz des Adels zurück. Auch der bis dahin größte Waldbesitzer Hessens, der Fürst von Isenburg und Büdingen, verkaufte neulich seinen Wald an ein Familienunternehmen aus Österreich. Adlige Großgrundbesitzer passen ohnehin nicht mehr in das heutige Bild. Jedem dritten der 60.000 Waldbesitzer gehört lediglich ein kleines Waldstück. Vor allem Bauern decken mit der eigenen Parzelle heute noch ihren Bedarf an Bauholz und Brennholz. Aber auch in anderen gesellschaftlichen Schichten lassen sich Waldbesitzer finden. Ob Lehrer, Bäcker oder Vorstandsvorsitzender einer großen Bank. Der eine möchte ein Stück Natur pflegen, der andere nutzt den Wald als Geldanlage in schlechten Zeiten. Egal wem der Wald gehört, sie alle müssen eins beachten: den eigenen Wald umzäunen, das ist verboten. Vielmehr sind Besitzer dazu verpflichtet, ihr Waldstück als Erholungsgebiet der Allgemeinheit zugänglich zu machen. Dazu gehört unter anderem, dass sie Wege für Wanderer und Radfahrer anlegen.
Wem gehört der Deutsche Wald? Rolf Strojek vom Bund Umwelt und Naturschutz. Was ist Ihre Position? Wem gehört der Deutsche Wald?
Der Deutsche Wald gehört natürlich den eben bezeichneten Besitzern, aber es geht natürlich um die Frage, ob wir einen Bürgerwald haben vom Betretensrecht her. Und deswegen sagen wir, der Wald ist für alle da, aber nicht für alles.
Fassen wir doch mal die Ergebnisse des gestrigen Treffens bei der Umweltministerin aus Ihrer Sicht zusammen. Ist jetzt geklärt, wer Vorfahrt hat im hessischen Wald, der Wanderer oder der Biker?
Die Lösung ist näher und wir sind sehr erfreut, in den Leitlinien und in den Presseerklärungen sehr viele Formulierungen von uns wieder zu entdecken. Sie haben den Feudalparagraphen angesprochen, der ist eigentlich schon seit Monaten beerdigt.
Erklären Sie uns das mal noch mal kurz, weil nicht jeder weiß, was der Feudalparagraph ist.
Da lautete die Formulierung, betreten mehrere Personen den Wald. Und gemeint war aber, wie bisher, dass organisierte, größere sportliche, touristische und kommerzielle Veranstaltungen einer Anmeldepflicht unterliegen. Da hat ein Jurist tapfer an der Wahrheit vorbei argumentiert. Und das hat das Ministerium aber schon seit Monaten gemerkt. Es hat auch gemerkt, dass es nicht das Auto, das Ihre Kollegin vorhin benannt hat, dass das nicht in den Wald gehört. Wobei das Auto kein 3-Meter-Auto war, sondern ein Smart mit 1,50 Meter. Und wir sagen, das Gesetz war schlampig formuliert. Aber die Absichten sind ehrenwert, nämlich eine Wegedefinition und eine Mindestwegebreite zu vereinbaren, weil die Probleme der nächsten 20 Jahre, das sind die Probleme moderner Freizeittrends, moderner Outdoor-Sportarten und moderner Egozentrismen, die sich darum gruppieren, die müssen vorsorgend durch ein Waldgesetz geklärt werden. Und da sind wir unserer Ansicht nach in einem Punkt einen Schritt weiter. Und den hat leider Ihre Kollegin aus Wiesbaden nicht berichtet. Da heißt es nämlich, dass Radfahren und Reiten nur auf offiziell angelegten, befestigten oder naturfesten Wegen möglich sein könne. Und jetzt kommt es, auf denen gefahrloser Begegnungsverkehr der Waldbesucher erfolgen kann. Und das ist der Eintritt in die Mindestbreite. Das geht nur auf Wegen, wo 2x75 plus oder ohne Sicherheitsabstand, ja, Zentimeter Breite gewährleistet ist. Und darin sehen wir eindeutig die Öffnung und die Regelung hin zu einer Mindestwegebreite und Schließung der schmalen und kleinen Waldpfade für die radsportliche Nutzung.
Herr Strojek, wir machen ja diese Sendung unter anderem auch, ich bin einfach erkältet, weil sich nicht alle mit dem hessischen Waldgesetz beschäftigt haben und müssen es vielleicht denen erklären, die das bisher nicht getan haben. Also im Wald konkurrieren ja viele, Wanderer, Reiter, Biker und manchmal sogar Tiere. Hilft jetzt das neue Waldgesetz, über das Sie sich gestern zusammen mit anderen Gruppen und der Umweltministerin gebeugt haben, diese Konkurrenz halbwegs erträglich zu machen?
Das werden die Gesetzesformulierungen zeigen. Es geht ja jetzt im Prinzip um eine Absichtserklärung und dahinterliegenden Leitlinien. Und in dem Moment, wenn formuliert würde, dass schmale Waldpfade und Pfade keine Waldwege sind, auf denen dann kein Sport und Radsport mehr möglich sei, dann würden wir dem Ziel näher kommen, nämlich der Ausweisung großer, beruhigter Räume im Wald. Und das ist eigentlich unsere Absicht gewesen. Es gibt unterschiedliche Länder. Baden-Württemberg hat eine 2-Meter-Regelung. Rheinland-Pfalz schließt die kleinen, schmalen Fuß- und Waldpfade aus der radsportlichen Nutzung aus. Andere Länder haben keine Regelung. Wir haben uns entschlossen, sehr hart und stark in die Richtung einer Mindestwegebreite zu argumentieren, weil uns die Trends und die neuesten Zahlen vorliegen. Wir hatten 1990 2% von 70 Millionen Fahrrädern in Deutschland als Mountainbike-Geräte ausgewiesen. 2011 haben wir schon 27% Mountainbiker. Dieses Gesetz wird noch 15 Jahre halten müssen. Wir werden in 10 Jahren 50% Mountainbike-Anteil haben und davon allein im Moment 7% reine Kampf- und Rennmaschinen, wie Sie ja eingangs schon beschrieben haben. Und deswegen brauchen wir eine Mindestbreitenregelung und den Ausschluss dieser Nutzungen von den kleinen und schmalen Pfaden. Und ich glaube, mit der Formulierung gefahrloser Begegnungsverkehr sind wir dieser Definition einer Mindestwegbreite ein Stück näher gekommen.
Herr Strohje, können Sie uns zum Schluss nochmal eigentlich die Naturschäden beschreiben, kurz bitte, die Biker im Wald hinterlassen?
Ja, es gibt halt viele Beobachtbare, es gibt aber auch nicht Beobachtbare. Bekannt sind ja die Erosionsschäden auf naturfesten Wegen, aber in der ganzen Diskussion ist eines überhaupt nicht ins Gespräch gekommen und das ist eben sind die Folgen der sogenannten Zerschneidung und Beunruhigung von Waldlebensräumen. Wir haben also schlichtweg zig Studien, ich war selber im Projektbeirat dieses Projektes beim Bundesamt für Naturschutz, die auf konkrete Auswirkungen und von Störung, Störreiz und Störung von Waldtieren abheben. Beispielsweise fliehen Rothirsche bei schnellem Auftauchen und der Wahrnehmung des menschlichen Geruchs, unabhängig davon, ob ihnen tatsächlich Gefahr droht oder nicht. Wir haben absolut sensible Räume für den Uhu, für den Schwarzstorch, für brütende Greifvögel, Lebensräume von Wildkatze, Luchs im Wald müssen eben beruhigt werden. Der Wald ist keine sportoffene Landschaft und deswegen geht es uns darum, diese kleinen Pfade zwischen den größeren Pfaden, die diesen Wald noch einmal zu zerschneiden, zu beruhigen und maximal für die Masse der Nutzer im Wald, und das sind immer noch die Wanderer und die Pilzesucher und die Familien, vorzuhalten, aber nicht für eine neue, schnelle Sportart. Das eine nennt man stille Erholung, und das ist auch die Intention des Gesetzgebers, die stille Erholung zu bevorzugen, aber die sportiven und geräteintensiven und schnellen Sportarten aus dem Unterholz und auf den kleinen Wegen draußen zu halten.
Rolf Strohjeck, Fachsprecher Freizeitsport beim BUND, vielen Dank. Und wir gehen kurz dahin, wo der Sehnsuchts- und Freizeitort Wald kulturell überhaupt erst konstruiert wird, in der Stadt nämlich.
Am grauen Strand, am grauen Meer und seitab liegt die Stadt. Der Nebel drückt die Dächer schwer und durch die Stille braust das Meer eintönig um die Stadt. Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai kein Vogel ohn Unterlass. Die Wandergans mit hartem Schrei nur fliegt in Herbstesnacht vorbei, am Strande weht das Gras. Doch hängt mein ganzes Herz an dir, du graue Stadt am Meer. Der Jugendzauber für und für ruht lächelnd doch auf dir. Auf dir, du graue Stadt am Meer.
Theodor Storm, die Stadt, wo der Nebel die Dächer schwer drückt.
Das kommt jetzt auch bald wieder auf uns zu. Wie ertragen wir dann die Stadt? Manche machen das so. Sie blättern im Katalog für neue Trendsportarten und rüsten sich dann entsprechend ein.
Jonas Hartmann rüstet den modernen Waldsportler aus. Er arbeitet als Verkäufer in der Frankfurter Filiale des Outdoor-Spezialisten Globetrotter. Und ihm ist so ziemlich jeder Freizeittrend geläufig. Von Trailrunning, einer Art modernem Geländelauf, über Cross-Country-Mountainbiken bis hin zu Geocaching, also Schatzsuche per GPS und Internet. Sein absolutes Spezialgebiet aber ist das Downhill-Fahren. Mit dem Mountainbike auf Zeit abschüssige Waldstrecken runterrasen. Das macht Jonas Hartmann nämlich am Wochenende auch selbst gerne.
Man fährt mit mehreren Leuten in den Wald, hat einen Bus dabei, mit dem dann geschuttelt wird, von unten nach oben zum Start wieder. So wird die ganze Zeit eigentlich ununterbrochen runtergefahren.
Es ist also wie beim Abfahrtsski. Hoch bringt einen der Lift, alias Shuttlebus, dann geht's die Piste, alias den Trail, runter. Ein normales Fahrrad taugt dazu natürlich kaum und ein normales Mountainbike eigentlich auch nicht. Schon gar nicht, wenn man, wie Jonas Hartmann, bei Wettkämpfen antritt, in denen es um Sekunden geht.
Also zum Downhillfahren brauchen wir schon einiges an Ausrüstung, also Protektoren vor allem und Helm, also ist mehr ein Motorradhelm im Prinzip, wie beim Motocrossfahren und halt komplett Protektoren, Jacke, Knieschienbeinschoner und halt spezielle Räder auf jeden Fall.
Räder übrigens, die wirklich nur dazu gemacht sind, bergab zu rasen.
Die haben halt extrem viel Federweg im Gegensatz zu einem Straßenrad auf jeden Fall und halt sehr breite Reifen. Das macht es eigentlich fast unmöglich, berghoch zu fahren. Ja.
Seit er 13 ist, fährt Jonas Hartmann Downhill, erzählt er. Jetzt ist er 26. Etwa 15.000 Euro hat er über die Jahre für sein Hobby ausgegeben. Etwa 10.000 für die Räder selbst, den Rest fürs Equipment drumherum. Mit solchen Sportlern lässt sich also ordentlich Geld verdienen. Die Umsätze der Outdoor-Ausstatter sind in den letzten Jahren um bis zu 20% pro Jahr gestiegen. Denn für jede neue Sportart braucht man nicht nur neue Sportgeräte, sondern auch die passenden Schuhe, die optimale Kleidung, spezielle Rucksäcke oder Trinksysteme, wie es heißt. Fest in den Rucksack eingebaute Trinkbehälter, die direkt an den Mund angeschlossen werden. Lästiges Anhalten zum Trinken entfällt. Trailrunning zum Beispiel. Wer dachte, normale Laufschuhe wären auch für Waldwege gemacht, der irrt.
Beim Trailrunning haben die Schuhe halt noch Verstärkungseinlagen drin, dass man halt in Sachen Umknicken halt sicherer im Schuh unterwegs ist. Und die Sohle ist halt wesentlich profilreicher.
Wer ernsthaft ins Trailrunning einsteigen und auf Gebirgswegen laufen will, der sollte natürlich auch die passende atmungsaktive Allwetterkleidung und einen speziellen extraleichten Trailrunning-Rucksack besitzen. Einige Kunden decken sich tatsächlich mit jeder technischen Finesse ein, bevor sie sich an neue Sportarten heranwagen, erzählt Jonas Hartmann. Andere sind da pragmatischer.
Schuhe sind schon unerlässlich, kann man sagen, wobei ich auch erstmal zum Beispiel, also ich mache auch ein bisschen Trailrunning, dass ich halt erstmal mit Straßenschuhen lange Zeit gelaufen bin, damit auch ganz gut zurechtkam. Und dann erst später halt so Schuhe dazu genommen habe.
Aber was man wirklich braucht, ist ja die eine Frage. Und was schick aussieht, die andere. Für Outdoor-Verkäufer Jonas Hartmann ist klar, Modetrends werden immer wichtiger. Outdoor-Jacken zum Beispiel sind für einige Menschen längst zum Statussymbol geworden.
Also man sieht auch, sag ich mal, wenn man hier am Feldberg zum Beispiel mal unterwegs ist, hier in der Nähe von Frankfurt, da sieht man auch viele Leute, die halt wirklich solche Hardshell-Jacken, also fürs wirklich Hochgebirge und Expeditionsgeschichten, dass man die dafür eher brauchen würde, sieht man halt auch schon hier am Feldberg dann.
Eine Outdoor-Jacke, die dem neuesten Stand der Technik entspricht, ist extrem leicht, hat drei Funktionslagen, die zu einer zusammenlaminiert sind, eine große Kapuze, die sich auf den Helm einstellen lässt und Belüftungsreißverschlüsse unter den Armen. Kosten 650 Euro. Braucht man alles nicht unbedingt, verkauft sich aber gut.
Trendsportarten, ein Überblick von Judith Kösters. Mountainbiken ist längst eine solche Trendsportart, kollidiert aber mit anderen, mit Wanderern und Bergtourengehern beispielsweise. Und diese Konkurrenz um Natur, um Fläche wird nicht verschwinden. In vielen Alpenregionen wird sogar intensiv um noch mehr Mountainbiker geworben. Klaus Bayer, Sportwissenschaftler an der Universität Leipzig. Sie haben sich mit den Motiven dieser Gruppe genauer beschäftigt. Ist nun Mountainbiken eine ausgewiesene Jugendsportart?
Es gibt sicherlich sehr viele Jugendliche, die diesen Sport jetzt ausüben. Aber zu behaupten, es wäre eine reine Jugendsportart, das wäre sicherlich nicht zutreffend. Es gibt durchaus sehr viele Mountainbiker im mittleren und auch im fortgeschrittenen Alter, die natürlich unterschiedliche Beweggründe für ihre Sportart haben.
Aber wenn wir mal auf die ganz Jungen gucken, für die das hip ist, was treibt 15-Jährige Downhill? Ist das der Erlebniskitzel, die Gefahr?
Sicher ist es in diesem Alter, in dieser Altersgruppe, vor allem das Erlebnis, das sich spüren, auch das Umgehen, das Einschätzen mit Risiko oder sich überhaupt auch innerhalb einer Gruppe zu positionieren und auch mit einer Gruppe zusammen Erlebnisse zu initiieren. Da ist es sicherlich ein wesentlich stärkeres Motiv, als es jetzt in den älteren Altersgruppen der Fall ist.
Verstehen Sie Mountainbiker, und Sie fahren ja selbst auf dem Rad, die ihr Mountainbike auf 3000 Meter hochtragen und dann versuchen, auf zwei Rädern runterzukommen?
Das ist durchaus nachvollziehbar, wenn gleich auch da wiederum gesagt werden muss, was von außen erstmal gleich ist oder gleich aussieht, kann von innen, also von den Beweggründen her natürlich unterschiedlich sein. Für mich hat es jedenfalls schon seinen Reiz, in Regionen vorzustoßen, die man auch zu Fuß vielleicht nicht unbedingt einfach erreichen kann. Ob dann natürlich jetzt, sage ich mal, die Abfahrt sein muss oder ob man dann sagt, okay, dann muss man vielleicht dann doch mal auch das eine oder andere Stück schieben, das sei jetzt mal dahingestellt, aber das hängt wiederum von der individuellen Einstellung und natürlich auch vom Fahrkönnen ab. Aber nachvollziehbar ist es durchaus, also verglichen mit Bergsteigern, die sich jetzt über Schwierigkeitsgrad 10, 11 und so weiter bewegen, ist es durchaus eine vergleichbare Motivation, denke ich.
Aus der Sicht des Sportwissenschaftlers, was ist eigentlich für die Gesundheit besser, Biken oder Bergwandern? Was trainiert man beim einen, was man beim anderen unterfordert?
Ja, ich denke, beim Wandern steckt ein allgemeines Körpertraining dahinter. Das heißt, da trainiere ich sowohl wie als auch beim Radfahren die Ausdauer. Beim Radfahren habe ich vielleicht den Vorteil, es ist an der einen oder anderen Stelle deutlich gelenkentlastender. Also wenn ich jetzt ans Bike-up gehen insbesondere denke, dann handelt es sich dabei ja doch um eine relativ stark kniebelastende Betätigung, Sportart. Beim Mountainbiken, wenn wir uns jetzt auf normalen Wegen aufhalten und fahren, ist es ja doch eine sehr starke Entlastung, wenn ich einfach ein Bike-up rollen kann. Aus sportwissenschaftlicher Sicht ist das Radfahren eine gelenkentlastende Tätigkeit.
So dass Sie, wenn, sagen wir, ein 40-Jähriger zu Ihnen kommt und sagt, ich will was machen, was mich langfristig fit hält, ihm raten würden, gehen Sie biken? Gehen Sie Mountainbiken?
Würde ich ihm durchaus empfehlen, wenn er mit Radfahren insgesamt eine Beziehung hat oder dazu eine Beziehung hat. Insbesondere würde ich es ihm dann empfehlen, wenn er sagt, ich will mir mit meine sportliche Aktivität auch einen weiten Bewegungsradius zulegen. Das heißt, ich will dann auch weiter rumkommen. Dann würde ich es ihm durchaus empfehlen. Ich würde ihm aber auch sagen, wenn er die Ambition hat, das Ziel hat, zum Gipfel zu kommen, das Fahrrad dann unten auf dem letzten Stück stehen lassen und dann gar hochzulaufen, ist auch keine schlechte Idee.
Wer wandert, kann die Augen schweifen lassen. Das kann der Biker ja nicht so. Was kriegt denn der noch von der Natur mit? Das ist, ich fahre selber nicht, aber ich sehe die Radfahren und sehe, wie sehr die sich auch konzentrieren müssen, auf die Strecke gucken müssen und frage mich manchmal, können die noch überhaupt die Augen in den Himmel richten?
Es ist zugegebenermaßen eine andere Form von Naturerleben. Wenngleich man sagen muss, den meisten Radfahrern bleibt auch zwischendurch noch genügend Zeit zu gucken. Also insbesondere auf den Anstiegen hat man ja doch meistens die einfacheren Strecken, sodass dann da auch Zeit bleibt, ins Tal zu blicken oder die Aussicht zu genießen. Oder man bleibt einfach stehen. Auch das ist nicht verboten beim Radfahren. Auch wenn einmal die Luft wegbleibt, ist es auch eine sehr schöne Gelegenheit. Beim Bergabfahren haben Sie vollkommen recht. Da ist natürlich die Konzentration auf den Weg angesagt. Und die möglichen Hindernisse. Es ist eine andere Form des Naturerlebens. Also ich sage immer, ich habe oben länger Zeit, mir die Natur oben anzugucken oder mehr Pausen zu machen, weil ich im Runderweg in der Regel schneller bin als ein Fußgänger. Aber ich denke, da liegt auch sehr viel persönliche Geschmackssache dahinter, was man jetzt bevorzugt. Radfahren bietet eben mehr noch die Möglichkeit, sich mit technischen Dingen auseinanderzusetzen, vielleicht eher vergleichbar mit Skifahren. Da ist es ja ähnlich. Ich fahre mit dem Lift hoch, gucke mir da die Landschaft, das Panorama an und beim Runterfahren konzentriere ich mich dann auf die Piste, auf mein Skifahren.
Es gibt aber auch nicht überall Skipisten, aus ökologischen Gründen zum Beispiel oder auch weil es lawinengefährlich ist. Wäre es nicht sinnvoll, in den Alpen auch Regionen einzurichten, wo Mountainbiken absolut untersagt ist? In der Schweiz gibt es das ja schon.
Ja, also es ist aus meiner Sicht durchaus sinnvoll, hier nach Lösungen zu suchen und mit dem Konsens herbeizuführen, die Einschränkungen der Sportarten natürlich mit sich bringen werden. Also beim Skifahren ist es so, wie Sie sagen, es gibt ja auch fürs Skitourengehen auch ökologisch bedingte oder naturschutzbedingte Einschränkungen. Die wird und kann es meines Erachtens auch fürs Radfahren, fürs Mountainbiken geben. Es gibt ja auch im Prinzip für den Wanderer Zonen, die unter Naturschutz stehen, wo auch da keine Wanderwege hindurchführen können und sollen. Also das halte ich für eine durchaus angebrachte Maßnahme. Mein Wunsch wäre eben, dass man eben solche Maßnahmen nach Möglichkeit gemeinsam Einvernehmen der verschiedenen Interessengruppen herbeiführt.
Erläuterung des Leipziger Sportwissenschaftlers Klaus Bayer. Kampfzone Forst. Wem gehört der Deutsche Wald? Heute unser Thema in HR2 Kultur. Und wir steigen jetzt ab vom Rad und parken in der Stadt. Dort, wo die meisten Mountainbiker mutmaßlich wohnen. Und zwar wahrscheinlich deswegen.
Ich habe große Städte gesehen und habe die großen Städte immer geliebt. Ihre Frauen, ihre Bars, ihre Dämmerungen vor dem Gebrüll der Maschinen und dem Sturm auf die Bastille. Berlin, Paris, New York. Eine Straßenecke in Schöneberg erregt mich tiefer als der Schnee auf dem Mont Blanc oder die Wälder im Untertaunus. Ich habe die Schönheit gesehen von großen Städten, den Glanz ihrer Avenüen, das Elend der Massen und die Vernichtung von Einzelnen. Ich habe die großen Städte geliebt und ich liebe sie auch in ihrem Verfall. Es sind nicht die großen Städte, die die Menschen zerstören, sondern die Gesetze, die das Menschliche nicht formen, sondern ersticken. Ich wurde von den großen Städten geformt. Was ich sah, was ich litt, was ich wurde, verdanke ich einer Mutter aus Stein, der großen Stadt. Und morgen, wenn meine Zeit vorbei ist, wird es die große Stadt sein, die mich begräbt.
Jörg Fauser über seine Liebe zu Städten. H2 Kultur der Tag. Wem gehört der Deutsche Wald? Heute unser Thema. Und wie schon der Wald zur Kampfzone geworden ist, das haben wir von unserem Kollegen über die Vorfälle bei Bad Nauheim gehört. All das stand im Hintergrund des gestrigen Dialoggesprächs bei der hessischen Umweltministerin, die an einem neuen Waldgesetz arbeitet. Viele Verbände waren gekommen und am Ende, nach knapp 5 Stunden, waren alle erleichtert. Norbert Sanden vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Sie waren auch dabei. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Saud.
Wir haben eben in dem kleinen Gedicht von Jörg Fauser über seine Liebe zu Städten gehört, Gesetze ersticken die Städte, vielleicht auch den Wald?
Ja, möglicherweise. Das war aber jetzt nicht das sozusagen das Ziel und das Ergebnis des Gesprächs gestern, das übrigens sehr erfreulich, konstruktiv gewesen ist und ein wirklicher Dialog da vonstatten ging, ganz unsarkastisch gemeint. Also dieses Gespräch gestern führte doch dazu, dass sich alle Beteiligten doch geeinigt haben, im Gesetz auch nur das zu schreiben, was auch tatsächlich nachvollziehbar ist.
Was ist denn jetzt für Ihre Klientel, die Radfahrer, dabei herausgekommen? Wo gibt es künftig Änderungen im Gesetzentwurf, wo Sie sagen, ja, da waren wir doch erfolgreich?
Ja, also es gab insbesondere 2 Punkte. Also das eine ist sozusagen die Geschichte gewesen, dass wenn Gruppen den Wald betreten möchten, sie dafür eine Genehmigung haben müssten. So hätte man einen Teil des Gesetzes verstehen können. Gruppen, ganz egal, ob es Radfahrer, Schauspieler oder Poeten oder Skatspieler, wie auch immer, also alle Gruppen hätten eine Genehmigung gebraucht, den Wald zu betreten. Dies wurde ersatzlos gestrichen. Also sehr erfreulich. Das Zweite ist, und das war sozusagen natürlich das, worauf sich alles konzentriert hat, das ist die Definition der Wege. Also wir haben ja schon gehört, dass in dem Gesetzentwurf es hieß, dass ein Weg nur dann als Weg definiert wird und man ihn nur dann mit dem Fahrrad nutzen kann, wenn er so ja auch mit dem Auto zu befahren ist. Ob das jetzt 2 Meter sind oder 3 Meter, sei dahingestellt, aber es geht um praktisch Straßen, breite Wege, die nur geöffnet wären für den Radverkehr. Das hätte bedeutet, dass etwa 75% aller Wege gesperrt worden wären. So, und davon ist man ganz weggekommen. Und man hat jetzt also gesagt, Radfahren ist erlaubt auf befestigten oder naturfesten Wegen. Und jetzt kommt's, auf denen eine gefahrlose Begegnung möglich ist. Und da ist man jetzt unseres Erachtens also ganz vom Metermaß weggekommen und wieder beim Geist gelandet. Denn Begegnung, das bedeutet, Leute, Menschen begegnen sich und sie müssen das so tun, dass sie sich gegenseitig nicht gefährden und stören. Das ist aber ganz unabhängig von den Maßen, ob der Weg jetzt 1,80 Meter oder 2,10 Meter ist. Das ist ganz irrelevant, denn es kommt darauf an, dass man sich gefahrlos begegnet. Und da muss jeder darauf achten, dies eben dem anderen auch zugestehen. Also das heißt, wir sind also sehr froh darüber und ich muss dem Herrn Strojak von BUND da schon widersprechen, er war ja gestern auch nicht da, schon widersprechen, dass diese Regelung, gefahrlose Begegnung, genommen wurde, um und statt jeder metrischen Definition der Wege. Also es wird mit Sicherheit nicht sein, dass in das neue Gesetz, wir sprachen ja gestern nur über Leitlinien, der Entwurf des neuen Paragraphen, es geht ja nur um einen Paragraphen, Paragraph 15, das Waldgesetz hat ja 33 Paragraphen. Also am 8. Oktober treffen wir uns nochmal in dieser großen Gruppe mit 25 Verbänden und da wird die Ministerin Puttrich nochmal ihre Definition vorstellen, aber da wird mit Sicherheit keine Zahl stehen, 1,80 Meter oder Smartbreite oder was auch immer. Und das sehen wir als großen Erfolg an.
Herr Sanden, ein Kompromiss gestern war ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Wege für Radfahrer müssen künftig ausgeschildert werden. Wer muss denn das machen? Sie?
Nein,
der Fahrradclub?
Das war gar nicht Thema. Das
okay.
Ist, glaube, wurde gar nicht gesprochen. Es geht natürlich da. Es gibt natürlich Konflikte zwischen verschiedenen Nutzern, die im Wald unterwegs sind. Das wurde ja von uns und von den Mountainbikern, von der DIMP auch niemals geleugnet. Es gibt diese Konfliktbereiche, Konfliktzonen und dort ist es sinnvoll, bestimmte Wege für Mountainbiker separat zu kennzeichnen, also auszuschildern.
Genau, wer muss denn das machen? Sie, der Fahrradclub?
Nein, das müssen diejenigen machen, am besten in Kooperation mit allen Beteiligten, nämlich mit den Mountainbikern, den Wanderern, dem Naturschutz, den Forstbehörden. Die müssen sich auf bestimmte Strecken einigen, die eben zu befahren sind. Und dann muss unter ihnen ausgehandelt werden, wer eben diese Beschilderung macht.
Und wer wird das organisieren?
Wir haben uns gestern darauf geeinigt, dass eine pauschale Lösung, so wie ja das Gesetz es vorgesehen hat, also für ganz Hessen, keine sinnvolle Lösung ist, sondern dass man immer vor Ort gucken muss, wo gibt es Konflikte. Also es wird vor Ort auf lokaler oder regionaler Ebene, man kann sagen, runde Tische geben, die sich die Konfliktbereiche anschauen, die Konfliktzonen anschauen und dafür eben intelligente Lösungen ausarbeiten im Dialog.
Aber sagen Sie mal, wenn ich höre, 33 Paragraphen für das neue Waldgesetz, jetzt muss es runde Tische auch für die Ausschilderung von Wegen geben. Ist das nicht ein bisschen arg viel Regelung?
Nein, also die Regelung betrifft ja nur relativ wenige Gebiete, also dort, wo es eine Kollision gibt, verschiedener Bereiche, also Naturschutz und Mountainbiken oder Radfahren oder Reiten oder Wandern, nur in diesen Bereichen soll es Möglichkeiten geben, sich zu einigen, wo die verschiedenen Nutzer eben gelenkt werden. Und das finden wir jetzt nicht überbürokratisiert, sondern das ist eine sehr nutzerorientierte Lösung. Viel besser, als in ganz Hessen alle Wege, die schmaler sind als 2 oder 3 Meter, für alle Radfahrer oder Reiter zu sperren.
Okay. Eins interessiert mich noch, Herr Sanden, am Schluss. Downhill mitten durch den Wald, das ist ja heute schon verboten.
Das ist heute so verboten, schon verboten. Und das wird auch das neue Gesetz wieder verbieten. Es kommt aber darauf an, ein Angebot zu schaffen. Denn es gibt ja ein Bedürfnis nach solchen Downhill-Fahrten. Es gibt auch ein Bedürfnis auf schmaleren Pfaden, also auch da, wo es vielleicht nur 60 oder 70 Zentimeter sind, wo man sich aber begegnen kann, gefahrlos, wenn man darauf achtet. Also solche Trails auch anzulegen. Ja, und wir sind voll dafür, das so zu tun. Diese Wege müssen, also diese Trails oder diese Downhill-Strecken, müssen natürlich legal sein, also illegal, einfach von irgendwelchen Leuten im Wald irgendwo angelegte Trails, die sind illegal und dieses muss auch unterbunden werden. Wir setzen uns aber dafür ein, dass es eben tolle, schöne, attraktive Downhill-Strecken oder Trails gibt, nämlich, wenn es sie gibt, dann werden viele Leute, die meisten Mountainbiker, die auf so etwas stehen, diese Wege auch benutzen. Also wir möchten Angebote schaffen.
Erläuterung von Norbert Sanden vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Vielen Dank. Das Herz gestillt bin ich den Berg hinaufgegangen, von dort die Stadt zu sehen in ihrer Weite, wo Bordelle, wo Hospital und Zuchthaus Fegefeuer liegen. Wo Ungeheuerliches blüht aus einer Hölle. Du weißt, o Satan, Schutzpatron du meiner Trauer, dass ich nicht weinen kann, nur so für alle Fälle. Ich hoffte mich vielmehr, ein Lüstling auf der Lauer, an der gewaltigen Dirne zu berauschen, in deren Höllen Charmverjüngung liegt auf Dauer. Ob du gestatten magst, dem Morgenschlag zu lauschen, erkältet, schwer und dumpf, und ob sich in Pavanen am Abend deine Schleier goldgerandet bauschen, ich liebe dich, verfluchte Kapitale, Kurtisanen und Räuber, ja, sie spenden oftmals Freuden, wie niedrige Gemeine niemals es erahnen.
Und das war der Tag mit Oden an den Wald und vor allem an die Stadt. Zum Schluss von Charles Baudelaire. Ihnen einen schönen Abend. Tschüss.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm.